Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Christiane Kess herzlich willkommen. Selten wurde so deutlich, was Föderalismus heißt, wie jetzt in der Corona-Krise. Hätte die Bundeskanzlerin gern noch die Zügel eine Weile länger in der Hand gehabt, wenn es um die Lockerungen der Maßnahmen im Kampf gegen das Virus geht, und wäre sie gern vorsichtiger gewesen? Nachgesagt wird ihr das zumindest. Aber ab dem heutigen Bund-Länder-Treffen werden vor allem die Regierungen der Bundesländer entscheiden, wie sie es handhaben mit den Lockerungen. Und sie sind damit auch ein ganzes Stück mehr verantwortlich für den weiteren Verlauf der Pandemie in Deutschland. Wir informieren Sie gleich über die Beschlüsse, die heute getroffen wurden. In Berlin hat das Bundeskabinett heute außerdem grünes Licht gegeben, dafür den Bundeswehreinsatz in Mali auszuweiten. Und US-Präsident Trump will Normalität in der Corona-Krise, obwohl die Pandemie gerade das Zentrum der USA erreicht. Es ist die Stunde der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, und manch einem kommt diese Chance, sich zu profilieren, gerade recht. Seit Tagen preschen die Regierungschefs mancher Länder vor und verkünden, welche Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus sie als nächstes lockern werden, um den Menschen in ihrem Bundesland wieder mehr Freiheit zurückzugeben. Andere ärgern sich darüber, dass es kein abgestimmtes Vorangehen gibt. Aber nach dem heutigen Bund-Länder-Treffen ist vieles nun klarer. Frank Capellan fasst die Ergebnisse zusammen.
Gelassen und ruhig trägt die Kanzlerin die Beschlüsse vor, ganz so, als habe es keinerlei Streit über die Lockerungen gegeben. Dass Angela Merkel alles viel zu schnell geht, ist bekannt, aber sie konnte sich nicht durchsetzen mit ihrem Drängen nach Zurückhaltung. Nicht einmal die von ihr geforderte Obergrenze ließ sich auf Anhieb beschließen. Hamburg, Berlin und Bremen wollten sie nicht, nach fünfstündiger Videoschalte aber war zumindest klar, sollten sich in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt innerhalb von 7 Tagen mehr als 50 Menschen pro 100.000 Einwohnern mit Corona infizieren, müssen Beschränkungen wieder greifen.
Wir müssen darauf aufpassen, dass uns die Sache nicht entgleitet. Und ich habe deshalb ein recht gutes Gefühl, weil wir heute eben auch diesen Notfallmechanismus gefunden haben und nicht nur sagen, was wir aufmachen, sondern eben auch sagen, wenn lokal etwas passiert, dann handeln wir lokal. Insofern gehen wir schon einen mutigen Weg?
Nach dem Vorpreschen zahlreicher Länder hatte sich der Bund entschlossen, Entscheidungen nicht mehr beeinflussen zu wollen. Sozialdemokrat Peter Tschentscher, erster Bürgermeister in Hamburg, ist zufrieden.
Es wird eben auch dazu kommen, dass die Maßnahmen regional sehr unterschiedlich dann ausgestaltet sind. Warum ist heute in diesem Bundesland so und 3 Tage später woanders noch anders? Das ist etwas, was es jetzt geben wird.
Insgesamt gilt trotz unterschiedlichen Tempos zwischen Flensburg und Füssen, Deutschland wird sich lockern. Jedoch warnt CSU-Chef Markus Söder davor zu glauben, alles liege nun hinter uns.
Die Mutter aller Fragen ist die Kontaktbeschränkung. Da kein Impfstoff, kein Medikament, bleibt die Kontaktbeschränkung die einzige echte Antwort.
Immerhin dürfen sich Angehörige aus 2 Haushalten wieder treffen. 2 Familien, 2 Paare, 2 Wohngemeinschaften. Wir sind jetzt noch mehr auf das Mitmachen der Menschen angewiesen, betont Merkel. Abstand und Hygieneregeln einhalten, jeder sei da gefragt. Doch auch Menschen in Alten- und Pflegeheimen sollen wieder Besuch bekommen dürfen.
Deshalb war es mir sehr wichtig, dass eine feste Kontaktperson wieder regelmäßig Zugang zu den pflegebedürftigen Menschen mit Demenz oder den behinderten Personen in Behinderteneinrichtungen auch haben kann.
Die Kitas werden schrittweise wieder öffnen. Schon ab kommendem Montag wird die Notbetreuung ausgeweitet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder stellt klar, Kinderbetreuung kommt vor Biergartenöffnung.
Da haben die Länder verschiedene Vorschläge. Wir haben bei uns zum Beispiel jetzt gesagt, vor Pfingsten werden wir es organisieren können unter Beachtung aller Hygienemaßnahmen, dass 50% der Kinder in der Notbetreuung wieder in die Kita können und 50% auch wieder in die Schule können.
In Nordrhein-Westfalen werden Restaurants von Montag an wieder öffnen. Andere Länder ziehen im Laufe des Monats nach. Ministerpräsident Armin Laschet will sogar Kinos und Theater ab Ende Mai wieder unter strengen Auflagen öffnen. Und innerdeutsch darf wieder gereist werden. Christdemokrat Laschet macht schon Hoffnung auf Auslandsurlaub im Sommer.
Wenn wir über Hotelöffnung, über Tourismus perspektivisch reden, geht das in Nordrhein-Westfalen nur in Absprache mit Belgien und den Niederlanden. Denn der Tourismus ist bei uns auch ein grenzüberschreitender.
Schließlich die Fußball-Bundesliga. Ab der 2. Monatshälfte darf wieder gespielt werden, trotz weitreichender Kritik. Etwa an den Eskapaden von Hertha-Spieler Salomon Kalou, die auch bei den Bayern nicht unbemerkt blieben.
Ich weiß, dass die Verantwortlichen in den Bundesliga-Vereinen alles tun werden, um Sicherheit zu erreichen. Aber es sollten auch Spieler, die sich unvernünftig verhalten, auch mit Konsequenzen rechnen müssen. Es haben sich nicht nur normale Menschen an alle Hygienemaßnahmen zu halten, sondern auch diejenigen, die sehr, sehr viel verdienen.
Normale Menschen haben es mit dem Sport allerdings schwerer, zumindest wenn sie Mannschaftssport betreiben. Zwar soll der Trainingsbetrieb unter freiem Himmel wieder gestattet werden, aber nur, wenn dies kontaktfrei möglich ist. Beim Fußball dürfte es da etwas problematisch werden.
Frank Capellan berichtete. Und wir gehen erst einmal weit weg von Deutschland ins westafrikanische Mali. Dort ist die Sicherheitslage nach wie vor äußerst angespannt. Seit einem Militärputsch 2012 gewannen Islamisten immer mehr an Einfluss. Ein Einsatz mit Soldaten der Vereinten Nationen und eine Ausbildungsmission der EU soll das Land stabilisieren. An beiden beteiligen sich auch Bundeswehrsoldaten. Das Kabinett in Berlin hat heute beschlossen, dass für den EU-Einsatz künftig 450 Soldaten nach Mali entsendet werden können, statt bisher 350. Das letzte Wort hat aber wie immer der Bundestag. Markus Pindor berichtet.
Die zusätzlichen Soldatinnen und Soldaten würden gebraucht, weil die Trainingsmission ausgeweitet werden soll, so die Begründung in der gemeinsamen Vorlage von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Außenminister Maas. Die stellvertretende Regierungssprecherin Demmer dazu heute.
Zur Verbesserung der operativen Fähigkeit der malischen Streitkräfte wird die Bundeswehr künftig militärische Beratung und Ausbildung, einschließlich einsatzvorbereitender Ausbildung, sowie die Begleitung ohne Exekutivbefugnisse der malischen Kräfte bis zur taktischen Ebene, ein sogenanntes Mentoring, an gesicherten Orten durchführen.
Das soll heißen, dass die Bundeswehrsoldaten die malischen Streitkräfte zwar bis zu ihrem Feldlager, aber eben nicht ins Gefecht begleiten dürfen. Und das ist der politisch sensible Punkt. Bisher hatte die Bundeswehr malische Soldaten im Stützpunkt Kulikoro im relativ sicheren Süden des Landes ausgebildet. Jetzt sollen die EU-Trainer Einheiten der malischen Armee bis an ihre Einsatzorte im Norden begleiten und dann vor Ort beraten. Das ist ein anderes Risiko für die Ausbilder. Bei einem Besuch in Mali vor einem Jahr sprach sich Außenminister Maas trotz der Gefahren für die Verlängerung des Mandates aus.
Das ist nicht ungefährlich hier, aber das ist ein notwendiges Mandat. Und weil ansonsten auch viele zivile Projekte, Wiederaufbau, Stabilisierungsmaßnahmen ohne den Schutz des Militärs nicht vorstellbar sind.
An dieser grundsätzlichen Einschätzung des Bundesaußenministers hat sich offenbar nichts geändert. Es wird erwartet, dass im Bundestag Union, SPD, FDP und auch Abgeordnete der Grünen dem Mandat zustimmen, auch wenn es zunehmend Zweifel an den Fortschritten bei der Umsetzung des Friedensabkommens von 2015 gibt. Dies hatte der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion Bijan Jirsaray bereits vor der letzten Mandatierung durch den Bundestag angesprochen.
Die Fortschritte, die bei der Umsetzung des Friedensabkommens gemacht werden, mögen klein sein, sogar sehr klein sein, aber sie existieren. Und deswegen lohnt es sich aus unserer Sicht, dieses Mandat zu verlängern, meine Damen und Herren.
Die Einschätzung der Bundesregierung der Situation in der Sahelzone ist nicht ohne Skepsis. Die Sicherheitslage habe sich erneut verschlechtert, heißt es in dem Mandatsantrag. Doch trotz aller Schwächen sei Mali kein Failed State. Staat und Gesellschaft hätten angesichts enormer Herausforderungen einige Widerstandsfähigkeit gezeigt. Parallel zu dem Mandat für die EU-Mission hat das Kabinett auch der Verlängerung der deutschen Teilnahme an der UNO-Mission MINUSMA in Mali zugestimmt. Ziel der Mission ist die Absicherung der Friedensbemühungen im Norden des Landes. Die Bundeswehr hat deswegen rund 1000 Mann in Gao stationiert und liefert der MINUSMA unter anderem hochauflösende Überwachungsbilder, die Drohnen vom Typ Heron aufnehmen.
Markus Pindur berichtete. Dass es auf dem Lehrstellenmarkt auch ohne die Corona-Pandemie schon Probleme gab, zeigt jedes Jahr der Berufsbildungsbericht. Heute war er wieder Thema im Bundeskabinett und wurde anschließend veröffentlicht. Er gibt Auskunft über die Situation auf dem Lehrstellenmarkt im vergangenen Jahr. An die 11.000 Ausbildungsstellen weniger gab es 2019 im Vergleich zu 2018. Rein rechnerisch gibt es aber weiterhin mehr Angebote an Lehrstellen als Auszubildende und zu wenige Azubis bedeuten auch weniger Nachwuchs bei Fachkräften. Magdalena Neubig mit weiteren Einzelheiten.
Dem aktuellen Berufsbildungsbericht zufolge haben im Jahr 2019 weniger Betriebe Ausbildungsstellen angeboten als noch in den Jahren zuvor. Für Jugendliche, die eine Ausbildung machen möchten, sei das jedoch kein Problem, erklärte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek.
Was wir allerdings trotzdem konstatieren können, ist, dass die Auszubildenden in der dualen Ausbildung nach wie vor eine hervorragende Perspektive haben. Denn es gab nach wie vor noch mehr Stellen als Bewerberinnen und Bewerber. Jedem Jugendlichen stehen rein rechnerisch 1,05 Stellen zur Verfügung, also auf 100 Bewerber gibt es 105 mögliche Ausbildungsstellen.
Ob diese Auswahlmöglichkeiten auch im laufenden Jahr noch bestehen werden, lasse sich noch nicht absehen. Momentan seien viele Betriebe zurückhaltend in ihrer Ausbildungsplanung. Der Ausbildungsmarkt folge der Wirtschaft, so Karliczek. Die derzeitige Rezession aufgrund der Corona-Krise spiegelt sich dort bereits wider.
Anhand der aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur für Arbeit erkennt man mittlerweile, dass die Zahl der von Betrieben angebotenen Ausbildungsstellen zurückgeht. Aktuell wird ein Minus von knapp 8% im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnet. Allerdings kann es laut Bundesagentur für Arbeit auch noch zu einem Aufholprozess im August und im September kommen, wenn die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie auch für die Unternehmen besser abschätzbar sind.
Sollten Unternehmen im Herbst wie gewohnt Auszubildende einstellen wollen, haben sie Corona-bedingt jedoch noch ein weiteres Problem, wie der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung, Professor Friedrich Esser, erklärte.
Es fehlen uns die Begegnungen auf Ausbildungsmessen. Es fehlen uns die Möglichkeiten von Betriebserkundungen, die aufgrund des Kontaktverbotes nicht möglich sind. Das heißt also, wir haben ein Problem, dass Betriebe die Möglichkeiten der Berufe präsentieren können.
Die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Elke Hanak, blickt derweil auf Jugendliche, die sich bereits in einer Ausbildung befinden und diese nicht mehr fortsetzen können, weil ihre Arbeitgeber in Insolvenz gehen.
Wir brauchen dringend einen Bonus für Unternehmen, die Auszubildende aus insolventen Betrieben übernehmen, weil wir schon befürchten, dass wir im August, September relativ viele, gerade kleine Betriebe haben, die Insolvenzen anmelden müssen. Und wir brauchen, auch wenn das die zweitbeste Lösung ist, natürlich auch ein Sonderprogramm für mehr außerbetriebliche Ausbildungsplätze, weil wir schon befürchten, dass massiv betriebliche Ausbildungsplätze wegfallen werden. Um das zu finanzieren, muss die Bundesregierung einen Zukunftsfonds zur Fachkräftesicherung auflegen. Der ist notwendig und der muss sich auch aus Beiträgen der Arbeitgeber und des Bundes speisen, damit wir ein solches Sonderprogramm finanzieren können.
Damit so schnell wie möglich Maßnahmen beschlossen werden können, wolle der Deutsche Gewerkschaftsbund in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Druck machen und sich dafür einsetzen, dass noch vor Ende Mai ein Spitzentreffen der Ausbildungsallianz stattfindet, bei dem dann Ministerien, Gewerkschaften und Berufsverbände zusammenkommen.
Magdalena Neubig berichtete. Als vor etwa 5 Jahren ein Flugzeug der Germanwings abstürzte, weil, so sagen es die Ermittlungen, der psychisch kranke Co-Pilot den Airbus absichtlich gegen einen Berg gesteuert hatte, da war ganz Deutschland erschüttert. Am Landgericht Essen hat heute ein erster Schmerzensgeldprozess begonnen. Verhandelt werden die Klagen von 8 Hinterbliebenen. Sie fordern von der Lufthansa mehr Schmerzensgeld, als bisher gezahlt wurde. Vom Prozessauftakt berichtet Ludger Fortmann.
Bedrückend ist die Atmosphäre im Gerichtssaal 101, dem größten Saal des Justizzentrums Essen. Nur 18 Zuschauer durften hinein, überwiegend Angehörige, die beim Absturz ein oder sogar mehrere Familienmitglieder verloren haben. Sie sitzen mit großem Abstand voneinander entfernt hinten im Zuschauerraum. Manche mit einem Mund-Nasen-Schutz. Einer der Betroffenen ist Klaus Rathner aus Düsseldorf. Grauer Anzug, sein dunkelgraues Haar in Strähnen nach hinten gekämmt. Er sitzt vorne im Saal neben den Anwälten. Er ist einer der Kläger. Der 61-Jährige hat seine Tochter verloren, seinen Schwiegersohn und das Enkelkind. Die kleine Familie saß in der Maschine, die im März 2015 abstürzte. Der Co-Pilot soll sie absichtlich gegen einen Berg gesteuert haben.
In erster Linie ist es für mich wichtig, dass also festgestellt wird, dass so ein Mensch mit der Vorerkrankung nie hätte in einem Cockpit sitzen dürfen bzw. fliegen dürfen. Und ich möchte im Endeffekt sehen, dass die Schuldigen verurteilt werden.
Das Gericht hat über 2 zentrale Fragen zu entscheiden. Tragen die Lufthansa und die Flugschule die Mitverantwortung für die Katastrophe? Und hätten sie die psychische Erkrankung von Andreas L. erkennen können oder sogar müssen und ihn vom Flugdienst ausschließen müssen? Hierzu haben die Richter aber bereits im Vorfeld des Prozesses angemerkt, dass die Beklagten möglicherweise die falschen Adressaten sind, erläutert Tim Holthaus vom Landgericht Essen.
Weil die Wahrnehmung der medizinischen Überwachung eine hoheitliche Aufgabe ist und das Luftfahrt Luftfahrtbundesamt sich möglicherweise nur der Ärzte, die zwar bei der Lufthansa angestellt waren, bedient hat, also sogenannte Beliehene sind, um eine hoheitliche Aufgabe auszuführen, hier die Flugtauglichkeit zu prüfen.
Dem widerspricht Rechtsanwalt Elmar G. Müller, der viele der Kläger vertritt. Er ist Mitglied im Beirat der Deutschen Flugsicherung und gilt als Experte für Flugsicherheit und Verkehrsrecht.
Wir sehen das so, dass die Fliegerärzte der Lufthansa zuzuordnen sind und nicht dem Luftfahrtbundesamt. Selbst wenn das Luftfahrtbundesamt ihre Professionalität bescheinigt, das müssen sie natürlich haben als Fliegerärzte, heißt das noch längst nicht, dass sie auch für das Luftfahrtbundesamt tätig geworden sind. Das heißt, hier darüber müssen wir reden, wem die Verfehlungen der Fliegerärzte zuzurechnen sind. Wir sind der Auffassung, das ist ganz klar der Bereich der Lufthansa.
Die aber beantragte heute die Abweisung der Klage. Sie begründete das unter anderem damit, dass sie keinen Zugriff auf die medizinische Akte des Co-Piloten hatten, wegen der gesetzlichen ärztlichen Schweigepflicht. Ein Statement vor Kameras und Mikrofonen gaben sie heute nicht. Frage 2, über die das Gericht entscheiden muss: Wie hoch ist das Schmerzensgeld, das die Hinterbliebenen bekommen sollen? Immerhin geht es um Ansprüche von 190 Menschen und eine Gesamtsumme von über 7 Millionen Euro. Geld bringe ihm seine Tochter, seinen Schwiegersohn und das Enkelkind nicht zurück, sagte Klaus Rathner heute nach der Verhandlung. Ihm geht es um die Frage, warum alle geschwiegen hätten. Die Mediziner, die psychische Erkrankung von Andreas L. kannten und auch dessen Familie.
Wenn man verantwortungsvoll handelt, dann hätte man ihn darauf hinweisen müssen, dass er seinen Beruf wechseln müsste, beziehungsweise nicht Verantwortung für so viele Menschen übernehmen kann in seinem psychischen Zustand.
Der Prozess wird am 1. Juli fortgesetzt, dann möglicherweise schon mit einer Entscheidung.
Ludger Fortmann berichtete. US-Präsident Trump macht in der Corona-Krise alles andere als einen kompetenten Eindruck. Seine Verharmlosung der Pandemie wurde zum Affront, als Krankenhäuser in seinem Land völlig überlastet waren und etliche Corona-Tote vermelden mussten. Die USA wurden zu einem der am schlimmsten von dem Virus betroffenen Ländern. Unterdessen gerieten dann Trumps Pressekonferenzen zum Verlauf der Pandemie zu einer bizarren Vorstellung, die dann in der Anregung gipfelten, Corona-Patienten Desinfektionsmittel zu spritzen. Nun hieß es, der Präsident wolle den extra eingerichteten Krisenstab im Weißen Haus auflösen, aber es wurde zurückgerudert. Jan Bösche berichtet.
Die USA schnell wieder öffnen, die Wirtschaft wieder ankurbeln, das ist schon länger das Hauptziel von Präsident Trump. Gestern räumte er ein, dass eine Öffnung auch Opfer fordern könnte. Er sagte, nicht alles sei perfekt, einige Leute könnten beeinträchtigt werden, sogar stark.
I'm not saying anything is perfect. And yes, will some people be affected? Yes. Will some people be affected badly? Yes. But we have to get our country open and we have to get it open soon.
Sie müssten ihr Land aber öffnen und zwar bald. Das Weiße Haus wollte ein Zeichen setzen, dass das Schlimmste vorbei ist und dachte laut darüber nach, die Corona-Taskforce zum Ende des Monats einzustellen. Sie tagt bisher täglich unter Vorsitz von Vizepräsident Pence. Trump sagte,
Mike Pence and the task force have done a great job, but we're now looking at a little bit of a different form, and that form is safety and opening, and we'll have a different group probably set up for that.
Sie hätten einen guten Job gemacht, aber jetzt gehe es um eine andere Form, um Sicherheit und Öffnung. Es werde eine andere Gruppe dafür geben. Diese Botschaft kam in der Öffentlichkeit nicht gut an. Das musste jetzt auch das Weiße Haus einräumen. Entsprechend twitterte Trump, die Taskforce bleibe unbegrenzt im Amt, werde aber ihren Fokus verschieben auf den Neustart der Wirtschaft. Trump mag die Ausgangsbeschränkungen so schnell wie möglich aufheben wollen, sich ganz auf den wirtschaftlichen Neubeginn konzentrieren wollen. Die eigentlichen Entscheidungen werden nicht von ihm, sondern von den Bürgermeistern und Gouverneuren der Bundesstaaten getroffen. Sie reagieren unterschiedlich, vor allem Gouverneure der Republikaner folgten Trumps Beispiel, während Demokraten in den bevölkerungsreichen Bundesstaaten vorsichtiger sind. Der demokratische Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, kritisierte den Präsidenten für seine Eile. De Blasio sagte, seine Stadt brauche Bundeshilfen, um grundlegende Dienstleistungen wieder anbieten zu können. Asa Hutchinson, Republikaner und Gouverneur von Arkansas, verteidigte bei PBS seine Pläne, die Ausgangsbeschränkungen jetzt zu lockern. Die Corona-Fallzahlen machten das möglich, er fühle sich wohl dabei.
I feel comfortable in lifting some of those restrictions now. The key is that we have to be individually disciplined to do the social discipline.
Entscheidend sei, dass sie individuell diszipliniert sein müssten, die Abstandsregeln einzuhalten. Gesundheitsexperten sehen den Drang zurück zur Normalität mit Sorgen. Es gibt über 1,2 Millionen registrierte Corona-Fälle in den USA. Täglich kommen neue dazu. Jeden Tag gibt es mehr als 1.000 Tote. Ezekiel Emanuel ist Experte für öffentliche Gesundheit. Er arbeitete unter anderem für die Obama-Regierung. Er sagte bei MSNBC, die große Sorge sei, dass es eine zweite oder dritte Corona-Welle geben könne.
The real worry, certainly in the public health community, is that we're going to have wave two, wave three, and you're going to have a premature loosening and also an unregulated loosening of the public health measures that we've put in place.
Die Sorge sei eine zu frühe und zu chaotische Lockerung der Beschränkungen. Innerhalb der Bundesverwaltung gibt es offenbar ähnliche Sorgen. Laut Medienberichten warnten Beamte, es gebe noch immer Probleme bei der Versorgung mit Schutzbekleidung und medizinischer Ausstattung. Ein leitender Beamter wird zitiert, die Zahl der Toten werde auf jeden Fall hoch sein.
Der Bericht von Jan Bösche. Was passiert hinter verschlossenen Türen mit Kindern, die Gewalt oder Missbrauch erfahren? Diese Frage hat seit dem Beginn der Kontaktsperren gegen die Corona-Ausbreitung eine ganz neue Brisanz bekommen. Jugendämter können zum Teil nicht mehr nachvollziehen, was bei gefährdeten Kindern abläuft. Der Westdeutsche Rundfunk und die Süddeutsche Zeitung haben nun recherchiert, gut die Hälfte der Ämter bekamen tatsächlich von Mitte März bis Mitte April weniger Kindeswohlgefährdungen gemeldet als sonst üblich. Der Grund offenbar: Kitas und Schulen waren geschlossen und von dort kommen sonst die meisten Meldungen. Arne Hell berichtet.
Seit dem Beginn der Corona-Maßnahmen gibt es die Befürchtung, dass Kinder, die Hilfe benötigen, seltener auffallen. Durch die Abfrage von WDR und SZ liegen dazu jetzt zum ersten Mal Vergleichszahlen vor von mehr als 230 Jugendämtern aus allen Bundesländern. Den Grund für den Rückgang sehen viele Jugendämter darin, dass Kitas und Schulen geschlossen sind. Von dort kommt sonst ein Gutteil der Meldungen. Große Unterschiede zwischen den Jugendämtern zeigen sich bei der Frage, wie genau die Betreuung von Familien in Corona-Zeiten organisiert wird. Einige haben Anweisungen ausgegeben, mit Kindern und Eltern möglichst nur noch per Videochat oder Telefonkontakt zu halten. Andere sagen, dass sie auf die Einschätzung der Familienhelfer vor Ort vertrauen. Kinder in Krisensituationen müssten weiter persönlich besucht werden. In zwei Fällen hat ein Jugendamt aus Niedersachsen ein Familiengericht eingeschaltet, um gegen den Willen der Eltern trotz Corona Besuche in der Wohnung durchzusetzen.
Informationen von Arne Hell. Recht schnell, nachdem das Coronavirus sich von China aus verbreitete, war klar, dass es vor allem für ältere Menschen gefährlich ist. Umso beunruhigender waren dann die ersten Meldungen über Corona-Infektionen in Alten- und Pflegeheimen. Und während sich nun die Corona-Lage in Deutschland insgesamt entspannt hat, bleiben die Entwicklungen in Heimen besorgniserregend, nicht nur in den Einrichtungen für Ältere. Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts lebten etwa 40% der knapp 7000 Corona-Toten zuvor in Heimen. Christoph Heinzle berichtet.
Die Seniorenresidenz Brockenblick ist zwar nur 100 Meter von der Bundesstraße entfernt, liegt aber idyllisch am Rand des niedersächsischen Dörfchens Gartenstedt bei Peine. Direkt daneben ein Teich, ein kleines Wäldchen und ein weiter Blick über die Frühlingslandschaft Richtung Brocken. Am Zaun des Pflegeheims steht ein Mann um die 50, ruft hinauf zu einer grauhaarigen Dame auf einem der Balkone des gelb getünchten Gebäudes. Es ist seine 82-jährige Mutter, die der Sohn schon seit mehr als 6 Wochen nicht mehr persönlich treffen durfte.
Über einen Zaun, ne? Weit mit rufen, das ist nicht schön. Ich finde schon, da könnte man irgendwo so ein Fenster oder so mal irgendwo einrichten, wo man sagt, okay, man geht da 1,5 Meter weg, spricht durch ein Fenster oder so, so ist das sehr unpersönlich und die Leute vereinsamen halt auch so. Ne?
Der Mann, der anonym bleiben will, macht sich seit Wochen Sorgen um seine demente Mutter, denn in der Seniorenresidenz haben sich bereits 26 Bewohner und 11 Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. Der erste Fall wurde Ende März bestätigt, sagt Fabian Laas, Sprecher des Landkreises Peine.
Zunächst einmal wurden alle Bewohner isoliert auf ihren Zimmern in Quarantäne und dann wurden auch noch alle Mitarbeiter und alle Bewohnerinnen und Bewohner getestet, egal ob sie Symptome hatten oder nicht.
Eine schnelle und nach Darstellung von Heimbetreiber und Kreis problemlose Zusammenarbeit, die aber die Infektionswelle bestenfalls bremsen konnte.
Das lässt sich leider auch in solchen Heimen nicht immer vermeiden. Das hat man ja in anderen Fällen auch gesehen, dass sich das rasend schnell ausbreitet. Und bei uns konnten wir das eigentlich bei 180 Personen ungefähr, die dann in diesem Heim sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter dort betroffen gewesen wären, konnten wir das eigentlich mit 37 Fällen dann doch gut im Rahmen halten und sauber die Infektionsketten abarbeiten.
7 Bewohner der Seniorenresidenz sind bisher gestorben. Damit ist das Heim der Hotspot im Landkreis Peine. In vielen anderen Regionen sieht es ähnlich aus, erläuterte gestern Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts.
Nach den Erkenntnissen, die uns vorliegen, sind es etwa ein Drittel der Fälle, die uns bekannt sind, die aus diesen Einrichtungen oder im Zusammenhang mit diesen Einrichtungen stehen.
Eine Formulierung, die das ganze Ausmaß des Dramas nicht erkennen lässt. Tatsächlich lebten mindestens 2500 der Verstorbenen, das sind 37% aller Toten, in Heimen. Vor allem in der Altenpflege, aber auch in Obdachlosenunterkünften, Asylheimen und Gefängnissen. Sie alle werden in der Statistik gemeinsam erfasst. Der Anteil der Heimbewohner an den fast 7000 Corona-Toten in Deutschland dürfte aber noch höher liegen, näher bei 50%. Denn die Daten sind oft unvollständig und nicht aussagekräftig.
Das liegt daran, dass die Gesundheitsämter eben nach wie vor dabei sind, diese Ausbrüche zu bekämpfen und noch nicht dazu gekommen sind, viele dieser Ausbrüche auch adäquat zu dokumentieren und zu publizieren.
Das RKI veröffentlicht die Daten erst seit 2 Wochen. Und seitdem erst stehen sie auch Politikern und Krisenstäben zur Verfügung. So verpassten sie die Zahlen zu einer rasanten Entwicklung. Ende März nämlich verdrei- und vervierfachten sich die Zahlen der Neuinfizierten in Heimen im Wochentakt. Das zeigen Daten, die das RKI gestern Abend erstmals veröffentlichte. Jeder 5. der erkrankten Bewohner starb demnach an oder mit dem Virus. Fast 3000 liegen noch im Krankenhaus.
Der Bericht von Christoph Heinzle. Den Anschlag auf die Synagoge in Halle im vergangenen Herbst haben viele als Schock erlebt. Aus der Sicht der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, war diese antisemitische Attacke eine von vielen hundert im vergangenen Jahr. In Berlin dokumentiert RIAS schon seit 5 Jahren den Judenhass. Jetzt verbaut der Verbund ein bundesweites Netz von Dokumentationsstellen auf. Heute veröffentlichte RIAS zum ersten Mal als Bundesverband einen Bericht über das Ausmaß des Antisemitismus. Es bleibt allerdings unvollständig, wie Sebastian Engelbrecht berichtet.
In Berlin, Brandenburg, Bayern und Schleswig-Holstein zählte der Rechercheverbund RIAS im vergangenen Jahr 1253 Vorfälle. Dazu zählen auch antisemitische Pöbeleien unterhalb der Schwelle des Strafrechts. Allein die Zahlen in Berlin, die schon seit 2015 erhoben werden, erlauben, eine Tendenz zu beschreiben. Dort zählte RIAS 881 Fälle von Antisemitismus. Das waren nach einem jahrelangen Anstieg 19% weniger als im Vorjahr. Der israelbezogene Antisemitismus machte in Berlin gut ein Drittel der Vorfälle aus. In Ländern wie Brandenburg und Schleswig-Holstein ist das ganz anders. Dort sind antisemitische Vorfälle viel häufiger klar dem rechten und rechtsextremistischen Spektrum zuzuordnen. Die Zahlen liegen außerhalb Berlins nur scheinbar niedrig. In Brandenburg zählte RIAS 138 Fälle, in Bayern 178 und in Schleswig-Holstein 56. Die Zahlen scheinen im Vergleich mit Berlin gering zu sein, aber die Dokumentationsstelle RIAS ist in diesen Ländern noch kaum bekannt. Die Dunkelziffer dürfte also weit höher liegen. 2019 war auch das Jahr, in dem der Antisemitismus in Deutschland mit besonderer Brutalität auftrat, Geschäftsführer Benjamin Steinitz.
Hierunter fallen auch Vorfälle extremer Gewalt, also nicht nur der Anschlag auf die Synagoge in Halle am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, sondern auch ein Brandanschlag auf ein privates Haus einer jüdischen Familie in Niedersachsen und ein schwerer, widerlicher Angriff auf eine Jüdin in Bayern.
Zugleich gehört der Antisemitismus zum Alltag in Deutschland. Keineswegs nur unter Rechten und Rechtsextremisten, sondern in der ganzen Breite der Gesellschaft. Verletzende Bemerkungen, Schmierereien, Posts in den sozialen Medien dokumentieren den Judenhass auf allen Ebenen. Besonders häufig beobachteten die Recherchestellen in den 4 Bundesländern den sogenannten Post-Shoah-Antisemitismus und das antisemitische Othering. Dabei markieren die Täter, dass Jüdinnen und Juden nicht zu ihrem jeweiligen Kollektiv dazugehören. In diesem Jahr bekamen im Zusammenhang mit der Corona-Krise antisemitische Verschwörungstheorien Auftrieb. Sie werden nicht nur im Internet verbreitet, sondern auch in der Öffentlichkeit, zum Beispiel bei Demonstrationen.
Wenn in Lüneburg auf einem Schild zu stehen ist, Papa, wie ist 33 bis 45 möglich gewesen und wie die DDR und wie 2020, warum habt ihr es nie rechtzeitig erkannt? Also wenn sozusagen die aktuelle Situation ganz klar in den Kontext der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Lüneburg jetzt explizit auch die DDR-Diktatur gesetzt wird.
Mit solchen Vergleichen wird das Leiden von Juden und Nichtjuden in Zeiten des Nationalsozialismus banalisiert und verharmlost.
Sebastian Engelbrecht berichtete, und damit geht diese Sendung zu Ende. Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind auch ein Thema in unseren Kommentaren um 19:05 Uhr. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Christiane Kess.